Okay, also Opa, ich freue mich, dass du heute mit mir über einige Erfahrungen aus deinem Leben reden willst. Wir machen heute ein Interview zum Thema Grenzgänger, weil ich darüber einen Artikel fürs Vollbund schreiben werde. Das Vollbund ist das Magazin der katholischen Jungschau Oberösterreich und viele Jugendliche lesen das. Wenn du mir heute von deinem Leben erzählst, dann höre also nicht nur ich zu, sondern auch viele andere junge Menschen werden davon lesen. Du wirst mit deinen 90 Jahren also noch richtig berühmt. Also ich habe mir die Frage gestellt, was Grenzgänger denn eigentlich sind. Und ich würde sagen, Grenzgänger und Grenzgängerinnen sind Menschen, die an ihre Grenzen gehen oder auch über ihre angenommenen Grenzen. Es gibt ja mehrere Arten von Grenzen. Zum Beispiel gibt es geografische Grenzen, also Landesgrenzen, und es gibt körperliche und psychische und auch soziale Grenzen. Ich möchte dieses Interview mit dir führen, Opa, weil ich glaube, dass du schon oft an deine Grenzen gegangen bist und auch manchmal Grenzen überschritten hast. Opa, würdest du auch sagen, dass du ein Grenzgänger bist?
Ja, bin schon einige Mal, glaube ich, drüber gegangen über die Grenze. Ja, okay.
Also findest du die Bezeichnung passt für dich gut?
Ja, gut, ja, passt ja. Kann ich, ja, kann ich beantworten, Grenze, ja.
Sehr gut. Ich glaube auch, dass du ein Grenzgänger bist, weil wenn ich an deine Erzählungen aus deinem Leben denke, dann fallen mir viele Grenzerfahrungen ein. Du bist in Morawitz in Rumänien, direkt an der geografischen Grenze zum damaligen Jugoslawien aufgewachsen. Weil du Donauschwabe bist und so zur deutschen Minderheit in Rumänien gehört hast, musstest du 1944 mit deiner Familie gen Westen fliehen und deine Heimat zurücklassen. Bei der Flucht hast du geografische, psychische und körperliche Grenzen erlebt. Auch später, als du als Vertriebener in einem Flüchtlingslager in Österreich gelebt hast, Hunger gelitten hast und schlecht behandelt wurdest, da bist du an deine Grenzen gegangen. Ja, und viele Jahre später, da kam dann eine weitere herausfordernde, aber auch schöne Grenzerfahrung auf dich zu, nämlich eine soziale Grenze. Du, ein Lausbub aus einfachen, ärmlichen Familienverhältnissen, hast dich in eine junge Frau aus wohlhabendem, konservativen Hause verliebt. Und ihr habt sogar geheiratet und euch durch Fleiß und Schuften einen gewissen Wohlstand erarbeitet. Da hast du aber wirklich eine soziale Grenze überschritten. So, ich würde sagen, wir fangen von vorne an und du erzählst mir dann immer wieder was von deinen Erfahrungen und Erlebnissen. Also, wir fangen an, als du Kind warst. Als Kind, also bis zu deinem 16. Lebensjahr, wo du 15 Jahre alt warst, da hast du in Morawitz, einem kleinen Dorf in Rumänien, gelebt. Morawitz lag ganz nah an der Grenze zu Jugoslawien. Hast du diese Landesgrenze als Kind wahrgenommen?
Ja, habe ich wahrgenommen. Wahrgenommen und auch überschritten. Zum Beispiel überschritten 1940 oder vielmehr 44 habe ich im Dorf gelebt und hat man, sind die russischen Truppen immer näher zu unserem Dorf gekommen und dann haben das deutsche Militär uns empfohlen oder gezwungen dazu, weiß nicht genau wie, dass wir unsere Ortschaft verlassen in Richtung sicheres Gebiet, weg von den russischen Truppen. Wir sind in der Nacht über Kopf und Hals mit Ross und Wagen dort verlassen über die jugoslawische Grenze und sind in Jugoslawien einige Kilometer nach der Grenze, haben wir gewartet, bis Tag geworden ist und dann ist sie mir registriert worden und dann waren wir praktisch Flüchtlinge. Am nächsten Tag sind wir dann Richtung Westen von Jugoslawien, von diesem Standort weitergeflüchtet mit Ross und Wagen bis circa 40 Kilometer. Mit Ross und Wagen sind circa 40, 50 Kilometer jeden Tag gepflichtet. Wir sind dann ungefähr 14 Tage gepflichtet und dann haben wir geglaubt, wir seien schon weit weg von der Front, von der russischen Front und wir machen jetzt Halt, da sind wir sicher. Und nach 14 Tagen waren wir aber nicht mehr so sicher, denn in 14 Tagen sind die Russen immer weiter nach Westen vorgedrungen und wir waren wieder in Gefahr. Und dann sind wir wieder gepflichtet und sind dann gepflichtet und gepflichtet über die österreichische Grenze, früher Oberdonau, Niederdonau bis Oberdonau, in, ja, und sind dann irgendwo in Schopron, sind wir über die, haben wir die österreichische Grenze überschritten, früher die deutsche Grenze, und sind dann gepflichtet bis nach Melk. In Melk sind wir dann aufgeteilt worden, auf die Bauernhöfe, einquartiert worden. Und ich bin, meine Familie ist zu einem Bauer gekommen, dort wo Vater und Mutter haben bleiben können, der Bruder ist zu einem Bauer gekommen als Knecht und ich zu einem Bauer als Knecht. Und nach einiger Zeit wurden wir, krieg ich eine Einberufung zum Militär.
So Opa, aber so weit sind wir noch gar nicht. Ich stelle dir ja noch mehr Fragen. Gut, also du hast diese Grenze wahrgenommen, genau. Und du hast jetzt ja auch schon erzählt von der Flucht, ja. Und was ich da jetzt noch fragen wollte ist, wie hast denn du die Flucht als Jugendlicher erlebt und was hat das für dich bedeutet? Also, dass du deine Heimat hast verlassen müssen und über die Grenze weggehen hast müssen. Was hat das für dich bedeutet damals?
Für damals als 15-jähriger Bursch war das nicht gar so traurig als für meine Eltern, denn ich habe das irgendwie als kleine Abenteuer als notwendig bezeichnet, weil wir doch Angst gehabt haben vor den Russen, aber zugleich irgendwie auch war es ein Abenteuer mal so weit weg von daheim und das war irgendwie als junger Bursch ganz anders.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Als abenteuerlicher junger Bursch.
Ja.
Mhm. Und ihr seid dann ja irgendwann nach der langen Flucht, das hast du jetzt schon erzählt, bis Österreich gekommen. Ja. Und wie du dann 15 Jahre alt warst, da wurdest dann zum Militär eingezogen.
Ja.
Und beim Militär wurdest du dann auch mit psychischen und mit physischen Grenzen konfrontiert. Also zum Beispiel haben dich die Offiziere aufgrund deines donauschwäbischen Dialekts ja schikaniert und schlecht behandelt. Das heißt, sie haben da deine persönliche Grenze überschritten. Und daraufhin warst du dann traurig und wütend und dann hast auch du eine Grenze überschritten. Vielleicht willst du uns da mehr erzählen.
Ich habe diese Grenze überschritten, denn das für mich war das, weil ich donauschwäbisch, weil ich wollte nach der Schrift reden und da ich ja Donauschwabe bin, und auf einem kleinen Ort wohnt, da beherrsche ich die deutsche Schrift nicht. Und natürlich gibt es nur eine deutsche Schrift, um nach der Schrift zu reden. Ich habe es versucht, ich habe es aber immer wieder nicht zusammengebracht. Ich habe immer wieder ein paar donauschwäbische Wörter und Sätze gesagt, was für die lächerlich war, für die Offiziere. Und die haben mich direkt ausgelacht. Und das war für mich ganz, ganz traurig. Und hat mich sehr getriggert. Ich habe geglaubt, wenn man beim Militär ist, sind alle gleich. Denn es hat zu selber Zeit immer von Hitler-System alle für eine und eine für alle hat immer geheert. Aber dort war ich nicht von denen, da war ich ein Außenseiter. Und ich habe mir geschworen für mich, wenn ich aus dieser Kaserne mal rauskomme, die Gelegenheit habe, dann werde ich pflichten, ich bleibe nicht mehr bei dem, ich lasse mir das nicht bieten. Und bin auch, dann haben wir eines Tages in der Früh, mussten wir aufstehen, die Russen waren schon ganz nahe an der Kaserne, ganz nahe, einige Kilometer in der Nacht hat man die Artillerie schon gehört schießen, wir mussten weg. 18 Mann hat man es gepackt, haben wir Marschverpflegung gekriegt für einige Tage und haben müssen in der Früh weg. Wohin und wie, das sagt man uns natürlich nicht. Wir haben nicht gewusst, warum war ich dabei, warum war wer anderer dabei, das sagt man uns nicht. Dann sind wir in der Früh weg zum Zug, Schmalspur, und sind gefahren irgendwo hin. Und ich habe eine Orientierung gehabt, gute, und habe das Gefühl gehabt, es war in der Früh um 6:30 oder 7 Uhr, ich weiß nicht, auf alle Fälle war noch nicht Tag, und zwischen Tag und Nacht. Und ich habe eine Orientierung gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, es geht Richtung Westen. Das war beruhigend, aber beruhigend war es noch nicht, weil ich musste pflichten. Ich habe mir das ganz fest vorgenommen. Ich war ein freiliebendes Kind, ich habe die Freiheit geliebt, und bei der Militär habe ich keine Freiheit. Da habe ich die Diktatur und die muss ich folgen und alles andere ist nichts. Und dann habe ich, wie ich bei der Gelegenheit war, habe ich mich entschlossen und sind in einen Bahnhof rein. Geografie habe ich überhaupt nichts gewusst von Österreich. Ich habe nur gewusst, dass es ein Berlin gibt und ein Nürnberg gibt. Und Wien habe ich auch gewusst, aber wo das ist und wo ich bin, das habe ich nicht gewusst. Das hat man uns nie gelehrt und nie gesagt. Ja. Mhm. Und sind wir dann gepflichtet, ja, wo war ich jetzt, hat stimmt bleiben.
Dass du in der Schmalspurbahn seid eingestiegen. In der
Schmalspurbahn, und dort war irgendwie in einen Sackbahnhof rein. Und wie wir ausgestiegen sind in dem Sackbahnhof, ist auf dem gegenüberen Gleis ein Zug ausgefahren. Und ich nichts anderes als in der Eile bin auf den Zug aufgesprungen, auf den Schmalspurbahn, denn man weiß ja, wenn der Zug sich anfängt zu bewegen, und Schmalspurbahn ist nicht hoch, und dort bin ich aufgesprungen auf einen Kohlenwaggon hinten und bin dort in Deckung gegangen. In der Zwischenzeit hat der Offizier aber mich gesehen, dass ich am Zug gesprungen bin, und dann hat der Offizier mit der Pistole diesem Zug nachgelaufen und hat geschrien, dass der Zug stehen bleiben soll. Der Zug ist immer schneller geworden, weil er Grün gehabt hat, der horcht nicht, wer da schreit und wie und was, sondern der hat Grün gehabt und ist immer schneller geworden. Ich war immer glücklicher. Der Offizier hat nicht geschossen. Warum er nicht geschossen hat, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle hat er nicht geschossen und ich war weg. Zum Glück habe ich dann meine Familie ist wieder mal zweites Mal gepflichtet, Richtung Westen. Ich habe meine Familie getroffen und dann sind wir gemeinsam Richtung Westen bis über Enns am Steppen, Enns, Ried, Altheim, und wir wollten nach Braunau. Und in Altheim sind uns die Amerikaner entgegengekommen, war der Krieg aus. Mhm. Das war dann eine Erlesung für mich.
Wahnsinn, das ist echt eine beeindruckende Geschichte. Und dass du beim Militär durchgegangen bist, das war ja natürlich verboten.
Ja,
also,
es hat das Leben gekostet, keinen Kosten.
War auf Desertieren war die Todesstrafe.
Ja.
Genau. Und hattest du da ja, du warst ja dann Deserteur, hattest du auch Angst?
Ich hatte beim Pflichten, wie ich desertiert bin, habe ich keine Angst gehabt. Ich habe den Wunsch gehabt und den habe ich mir erfüllt und der ist mir geglückt. Das war gar nicht die Sorgen. Die Angst habe ich erst gekriegt, wie ich gepflichtet bin in Ensdorf, über die Brücke, über die Enns. Vor Enns waren die deutsche Militärpolizei gestanden und von denen habe ich mich gefürchtet. Kettenhund hat man die unter dem Krieg genannt, die deutsche Militärpolizei. Mhm. Und die haben sich aber um die Flüchtlinge gar nichts angetun. Inzwischen habe ich schon Militär-Zivilgewand angehabt und die haben sich gar nicht tun. Aber auf der Ennsbrücken hat ein deutscher Soldat am Strick gehangen und war natürlich tot aufgehangen und hat ein Pappadeckel mit Schnur und hat wegen Feigheit vor dem Feind, das Weitere weiß ich nicht, was war, aber Feigheit vor dem Feind, dann habe ich richtig Angst gekriegt. Dann habe ich Herzklopfen gekriegt und das, ich war ja auch der gleiche. Also wenn sie mich erwischen, dann hängen sie mich auch da dazu. Aber die haben mich nicht kontrolliert und wir sind weitergefahren. Mhm. Ja, wir sind dann weitergefahren bis, ja.
Da hast du also richtig Lebensangst gehabt in
da
dem Moment.
Da habe ich Lebensangst gehabt, nur bei der Flucht nicht. Mhm. Nur bei der, wie ich den deutschen Soldat gesehen habe und die Militärpolizei, da habe ich richtig Angst gehabt.
Wahnsinn. Ja. Ja.
Ich bin dann, ja, ich werde dann vielleicht weiter, ich bin dann in Altheim. Altheim, ein kleines Ort, wer weiß, und noch ein kleines Ort. Wenk hat die Ortschaft gehabt, dort waren ein paar Erdhütten. Mhm. Und in den Erdhütten hat man uns eingewiesen, dass wir da können Quartier bezogen. Ja. Da waren einige Wegen, ich weiß es halt nicht mehr, 7, 8 oder vielleicht waren es 10 Wegen, Flüchtlinge, alle aus unserer Ortschaft. Und wir haben dort gehaust, mhm, in den Erdhütten. Dass man das richtig versteht, dass die Jugend auch versteht, da hat man in die Erden ein Loch gegrabt, 4 Meter, 5 Meter breit, 8 Meter lang, 1 Meter tief hat der Grund und hat es dann mit Reisen, mit Baumstämmen und mit Laub und gedeckt und obendrauf noch Erden. Die Erden hat gedient, zum das nicht durchregnen, dass man Unterschlupf hat. Das wäre so gut gegangen, aber im Sommer, weil die Erden noch frisch war, wenn es geregnet hat, ist durch den Grund, durch die Erden sind die Tropfen draufgekommen. Und sonst, wo man ein Bett gehabt, dann ist es dort der Dreck und der Wasser draufgekommen. Das war sehr schlimm. Aber da es Sommer war, da ja der Krieg, wie jeder weiß, im Mai zu Ende gegangen ist, mhm, war Sommer, dann hat man das wieder waschen können und wieder trocknen können. Und das war nicht das Schlimmste. Ja.
Aber also es war einfach in einem flachen Boden einfach runtergegraben?
Ja. Ja.
Ja. Und also ihr habt ja da dann in diesen Erdhütten gelebt und du hast erzählt, dass ihr kein richtiges Essen gehabt habt, sondern euch hauptsächlich von Brennnesseln und von Bärlauch ernährt habt. Und ich kann mir das ja heute gar nicht mehr vorstellen als junger Mensch. Und wie war denn das Leben für dich damals im Lager?
Das Leben in den Erdhütten war traurig. Hunger, denn jeder weiß, mit 16 Jahren, da hat man Hunger und hat man Hunger, jeder. Und wir haben, da wir Flüchtlinge waren, sind wir weder verpflegt worden, noch haben wir Lebensmittelkarten gekriegt. Wir haben gar nichts gehabt. Wir haben auf uns selbst. Aber da wir Bauern waren, haben wir ein kleines Teil, was noch nicht verbraucht war, noch gehabt. Und ernährt haben wir uns hauptsächlich von Brennnessel und von, wie heißt das?
Bärlauch.
Und Bärlauch. Brennnessel und Bärlauch, das war das Haupt. Das hat die Mutter gekocht und so haben wir Brei. Und mit dem haben wir uns satt. Was heißt, man sagt, der Magen angegessen mit der Suppe. Und das ist, bis dann einige Monate vergangen sind, dann hat man uns registriert, dann haben wir Lebensmittelkarte gekriegt. Aber dann ist ein bisschen besser geworden. Aber noch lang nicht satt. Mhm. Sich noch lang nicht. Ich kann mich erinnern, gleich noch vom Krieg, für eine Person 1,5 Kilo Brot für eine Woche. Natürlich waren Kleinigkeiten anders auch noch. Nährmittel hat man das gedacht, zur selben Zeit gedacht. Da hat man können sich raussuchen, entweder, ich weiß nicht, was das ist, immer geheißen hat, weil ich das schon so lange aus ist. Nährmittel hat es gegeben. Und ja, und die Kinder haben Milch gekriegt, Marken für Milch gekriegt, mhm, hat man nur alles auf Marken gekriegt.
Ja.
Ja. Geld haben wir keine Not gehabt, Geld haben wir umgetauscht gehabt, aber
man hat
einfach nichts zu kaufen gekriegt. Und dann haben wir der Bürgermeister ersucht, dass man uns was zur Lebensmittelkarte kriegt oder was zu essen. Er hat gesagt, er hat nichts, wir sollen zu den Amerikanern gehen. Die Amerikaner haben gesagt, wir sollen zum Bürgermeister gehen. Also wir sind von allen Seiten abgewiesen worden und ja, Jetzt haben sie aber gut überstanden. Was man durchhalten tut, das weiß ich, denn ich bin halt 90 Jahre und habe so einen Hunger und so eine schlechte Zeit mitgemacht. Aber ich habe durchgehalten. Ja. Alle haben es nicht so gut durchstanden, aber ich persönlich habe es gut durchstanden.
Ja. Ja. Also wirklich Grenzerfahrung im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Da bist wirklich, also Hunger ist ja für den Körper Wahnsinn.
Hunger ist das, was heutzutage ein junger Mensch heutzutage, der weiß gar nicht, was das heißt, Hunger. Der weiß bloß, dass man Appetit hat, ja, dann isst man was. Aber wenn man Hunger hat und man isst, man hat irgendwas. Was es ist, das, ja. Ja, und man wird aber nicht satt. Und wenn man glaubt, man ist satt, wenn man vom Bauch irgendwie angefüllt hat, ja, dann ist es aber gleich nach ein paar Stunden wieder, der Hungergefühl wieder da. Und man lebt mit dem Hungergefühl. Man träumt in der Nacht vom Hunger, vom Essen und hat immer Hunger. Ja. Wie es dann die Herbstzugang ist, der Sommer vorbei kam, wie dann die Kartoffeln schon halb reif waren, auf alle Fälle schon reif waren, sind wir einfach stehlen gegangen. Kartoffel stehlen gegangen, ja. Und die Kartoffel, dann haben wir uns den Hunger stillen können. Und wir junge Burschen mit 15, 16 Jahren, das war so ein kleiner Abend, der die Kartoffel stehlen, obwohl es natürlich verboten war, aber der Hunger macht es. Und dann haben wir sogar, in Altheim war ein Kriegsgefangenlager von Tausenden von Gefangenen, und dann sind wir dort vorbeigegangen und einige von uns Burschen, junge Burschen, haben zwei Lagerinsassen, Gefangene gekannt. Das waren von Morawica irgendwie, die waren beim Militär, waren in Gefangenschaft. Wir waren, sind gegangen und haben noch Erdäpfel gestohlen, um die Gefangene mit Erdäpfel zu versorgen. Das ist uns schlecht gelungen, denn die Gefangene durften nicht an die Grenze, an der Stacheldraht, und wir dürfen nicht Abstand halten. Und wir haben es nicht geschafft, dass wir die Erdäpfel über den Stacheldraht zu denen geschmissen haben. Es ist nichts geworden. Und eines Tages waren wir wieder dort und da waren einmal waren Negerposten gestanden, zwei Negerposten. Und die haben uns nahe an den Stacheldraht gelassen. Und dann haben wir die Kartoffeln über den Stacheldraht bis zu den Gefangenen. Die haben sich natürlich über die Kartoffel drüber gestürzt, ob die zwei, was wir gekannt haben, was auch was erwischt haben, das weiß ich nicht. Aber unser Genugtuung war, dass wir für die Gefangene was Kartoffel drüber schmeißen können.
Es ist für mich richtig spannend, weil ihr habt ja selber Hunger gehabt. Und ihr hättet es ja auch selbst essen können, die Kartoffeln.
Ja,
aber ihr wolltet es denen geben, denen es noch schlechter ging.
Wir wollten was Gutes tun für die Gefangenen daran. Das war mir, und da bin ich. Es war Diebstahl, es kommt sogar noch weiter, aber ich kränke mich halt nicht, dass ich den Diebstahl gemacht habe. Ich bereue es auch nicht, ich täte es in diesem Fall das Gleiche noch einmal machen. Das ist ich gar nicht. Noch zurück zum Diebstahl. Weil mir natürlich den Bauer die Erde gestohlen haben, ja, hat der natürlich uns, hat er unterm Tag den Traktor aufs Erdäpfelfeld gestellt. Und wie wir abends gekommen sind, hat er ohne den Motor, ohne anzuschallen, der Traktor, hat er Licht aufgedreht und hat uns alle im Scheinwerfer gehabt. Wir wollten davonrennen und einige von uns, oder einer hat geschrien, nicht davonrennen, bleibt's da, nicht davonrennen, bleibt's da. Dann sind wir alle stehen geblieben, dann ist der Bauer gekommen mit der Mistgabel auf uns drauf zu, wollte uns natürlich einschränken. Dann wir sind nicht davongerannt, er ist gekommen, dann haben wir uns geeinigt, ja, er hat gesagt, er braucht die Erdäpfel für die Saufutter. Ja, und wir bräuchten selber zum Essen. Ja, so viel haben wir uns geeinigt, dass wir die nächste Nacht nie mehr zu ihm kommen, stellen, haben wir ihm Ruhe gelassen und sind halt zum anderen Bauern gegangen. Aber wir haben uns öfter bei den Bauern die Erdäpfel gestohlen.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Oh je, so, aber jetzt mag ich noch zum Abschließen auf ein schöneres Thema kommen. Nicht mehr zum Hunger und zum Krieg, sondern dass du dann die Oma kennengelernt hast und mit ihr zusammengelebt hast. Und du sagst ja oft, dass du früher ein Lausbub warst und ein schlechter Schüler und dass du immer Abenteuer im Kopf gehabt hast. Und dann irgendwann ist aber ein besonderer Moment gekommen in deinem Leben, nämlich hast du dich verliebt. Und also du, der wilde Lausbub aus einem einfachen Haus, hast dich dann beim Tanzen in die brave und wohlerzogene Tochter eines wohlhabenden donauschwäbischen Bauern und Geschäftsmanns verliebt. Drum hast du das am Anfang gar nicht glauben können, dass diese junge Frau dich auch attraktiv findet und dass sie dich mag. Aber ihr habt's dann wirklich geheiratet. War das Verlieben und das Heiraten eine Grenzerfahrung für dich? Bist du da an deine Grenzen gegangen?
Ja, zuerst, wie wir uns kennengelernt haben, war ich ganz begeistert, dass mich so ein braves, anständiges Mädchen, da ich ja, wie schon erwähnt, ein Lausbub war oder ein Stritzi war, dass die Interessen hat an mir. Ich habe Annäherungsversuch gemacht und die hat kein großer Abwehr nicht gemacht. Das war für mich ein Ereignis. Und da ich ein Stritzi war, habe ich ihr zum Abschied vor der Tür auf die Wangen noch ein Puzzle gegeben, um das zu bestätigen, ist es wirklich so. Die hat sich wirklich ein Puzzle auf die Wangen geben lassen und hat nichts gesagt. Das war für mich eine Errungenschaft, was ich mir nie vorgestellt habe. Ich habe mir als junger Bursch vorgestellt, ich werde nie im Leben heiraten, weil ich habe in anderen Familien reingesehen und habe nicht das Beste gesehen. Und ich wollte das nicht haben. Ja, dann war ich ganz glücklich, dass ich das Mädchen getroffen habe und wir haben uns dann ja. Dann ist aber das Gedanken gekommen, ja, erstens, ich wollte ja nicht heiraten, da muss ich mich ändern. Zweitens, in so eine gut erzogene, anständige Familie dort reinkommen, da muss ich mich stark ändern, dass das irgendwas wird mit der Ehe. Und ja, nach hin und her, dann haben wir das überlegt, sollst du das weitermachen oder sollst du die Liebe aussetzen? Aber ich habe mich entschlossen und habe dann doch die Liebe fortgesetzt und haben dann geheiratet und bin gut verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Die zwei Kinder haben miteinander fünf Enkelkinder. Die sind alle gesund und brav und alle, ich kann heutzutage stolz sein, dass ich meine Frau zu selber Zeit kennengelernt habe. Ja.
Definitiv. Wir sind auch stolz, dass ihr euch kennengelernt habt.
Ja.
Sonst wird es
Ja.
uns ja nicht geben.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja, aber
Ja.
es ist wirklich sozusagen, du hast über deine eigenen Grenzen drüber gehen müssen, weil du ja eigentlich gar nicht heiraten
Weil
wolltest.
ich nicht heiraten wollte bin und weil ich so ein anständiges Mädchen, wenn ich ein Mädchen was nicht, dann hätte ich mich leichter getan. Dann ist man verliebt und dann macht man eben das, was man tut, ja. Aber als Stritzi, ein so braves Mädchen, da muss man sich so viel Charakter habe ich schon noch gehabt, dass man sich das überlegen tut, dass man nicht mit so einem anständigen Mädchen Abenteuer anfängt und dann nichts wird. Das war mir, da war so mein Charakter doch noch so stark, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, haben wir geheiratet. Die Frau und ihre Eltern haben miteinander schon zur selben Zeit ein Haus gebaut gehabt. Waren wir 28 Jahre, wie wir geheiratet haben. Mit 25 Jahren haben wir uns kennengelernt. Mit 28 Jahren haben wir geheiratet. Dann bin ich in das Profi-Haus reinkommen, da ja. Da habe ich mich schwer getan. Denn die Familie Meier, die Frau hat Meier geheißen, die waren anständige, wirtschaftliche, brave Leute und da sich anpassen, das war schon irgendwie. Bin schon da weit über meine Erwartung, über die Grenzen drüber gegangen, ja was, dass ich das. Es war aber gut so, dass ich es gemacht habe. Denn nichts Besseres hätte ich nicht kennen. Ich sage heute noch zu meiner Frau, du hättest als junges Mädchen einen besseren Mann verdient als ich. Aber ob der Mann bessere Mann besser gewesen wäre, das ist die wirkliche Frage. Das sage ich alle anderen auch. Das sage ich mit Ernst, was ich da sage. Das weiß man nie, wenn man jung ist und heiraten tut, wie sich das ausgeht. Hoffentlich gut. Bei mir ist es sehr gut ausgegangen.
Ja, Wahnsinn. Bis 90 Jahre habt ihr noch gemeinsam gelebt, jetzt schon.
90 Jahre?
Hoffentlich noch länger. Ja. Ja, Opa, und wie schaust du jetzt im Nachhinein auf dein Leben zurück? Würdest du jetzt rückblickend auch wieder an deine Grenzen gehen und vielleicht auch manche Grenzen nochmal überschreiten?
In mancher Hinsicht ja, in mancher Hinsicht nicht. Im Ganzen und Großen würde ich ja machen. Denn ich habe ja als Stritzi vieles gemacht, was ich nicht machen täte, was auch meine Kinder oder Enkelkinder nicht machen können. Aber ich habe es gemacht, ich stehe dafür. Ich bin heute noch, ich muss sagen, ich habe das noch nie gesagt, ich bin heute noch, wenn ich zurückkomme, wo ich Stritzi war, ich gehe jedes Mal zum Opferstock und gebe mir eine kleine Spende. Für das, weil ich im Leben so gut durchgekommen bin. Dass aus dem Stritzi nicht nicht mehr geworden ist, als wie nur ein Stritzi. Ja, und das ist wirklich wahr. Weil ich gehe zum Opferstock, das ist ein versteckter Opferstock, dort sind zwei Opferstock für alle, und der steht ganz im Eck, einen alten, eisernen Opferstock.
Bei uns da in der Kirche?
In Monze, wo ich das gelebt habe. Dort ist der, und wenn ich dort, ich komme verhältnismäßig oft hin auf Monze, und dort ist das. Und ich habe das öfter schon gemacht. Und von Anfang habe ich ein Papiergeld reingetun, dann habe ich es reingeschmissen, dann war es drin. Und dann habe ich mal Klanggeld reingeschmissen, Hartgeld. Und das, weil das so tief war, das hat er so geklungen. Das macht mir jedes Mal eine Freude, wenn ich den Klang her von dem Hartgeld, wenn ich das dort reinschmeißen kann.
Also, du bist im Großen und Ganzen sehr zufrieden und würdest die Dinge wieder so machen.
Ich würde mein Leben wieder so machen. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die was mit 90 Jahren so zufrieden sein wie ich. Wir sind dann verheiratet worden, habe ich mal Baugrund gekauft und habe zu Gaude, weil ich als Maurer gearbeitet habe, habe ich gesagt, ich tue Ziegel auf Ziegel, so ich mir das Geld ersparen kann. Und wenn ich Ziegel auf Ziegel lege, du einmal wird das Haus mit auf den Ziegel ein Haus. Und dann habe ich Haus gebaut. Und ich habe das Glück, meine Frau hat je mit mir getan. Meine Frau war die Hilfsarbeiter und ich war der Maurer. Und so haben wir gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet und gespart und wirtschaftet. Das Haus ist fertig geworden, steht halt da, schuldenfrei. Und die Frage, tät ich das noch einmal so machen, so viel arbeiten oder nicht? Wie ich es gemacht habe, war ich sehr zufrieden, habe ich mir die Frage nie gestellt. Aber wie ich dann mal fertig war, dann habe ich mir schon gedacht, alles habe ich das notwendig gehabt, dass ich so viel gearbeitet habe und so gespart habe, für das Haus. Da habe ich gezweifelt. Heutzutage, im Alter mit 90, zweifle ich nicht mehr. Ich täte das genauso wieder machen. Ist aus?
Nein, geht schon noch. Es hat nur gepiepst. Ja, okay. Aber das ist ja schön. Genau, super. Gut, Opa. Dann sage ich dir ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich freue mich auch, dass du so gern von deinem Leben erzählst und dass du uns junge Leute an deinen Erfahrungen und Erlebnissen teilhaben lässt. Und ich freue mich auch, dass du so ein zufriedener Mensch bist und dass du mich mit deinen Lebensgeschichten und deiner Weisheit auch geprägt hast. Danke, Opa.
Bitte. Ja.